Ich komme zu einem völlig anderen Thema, das sich mit unserer Universität hier in Erfurt beschäftigt. An ihr läuft zurzeit ein Promotionskolleg unter dem Titel Deglobalisierung und globale Entkopplung. An ihm nehmen 12 junge WissenschaftlerInnen teil. Es wird von der Hans-Böckler-Stiftung im Zeitraum 2025 bis 2029 finanziert und soll erforschen, welche Folgen die Deglobalisierung, sofern und soweit sie denn stattfindet, im Hinblick auf das Verhältnis von Markt und Staat, Wirtschaftsparadigmen und Regulierungsansätzen hat. Hierbei ist das Projekt zum einen an den sich entwickelnden spezifischen Postglobalisierungslogiken interessiert, die diese Sektoren kennzeichnen. Und zum anderen soll die Frage gestellt werden, welche Folgen die Deglobalisierung, die Entflechtung und die globale Entkopplung für normative Ziele wie soziale Gerechtigkeit, die sozialökonomische Transformation oder die Einhaltung der Menschenrechte haben. Und welche Mechanismen an die Stelle ehemals multilateraler Ansätze treten könnten oder können. Bestandteil dieser Kollegform sind auch Veranstaltungen, die für die allgemeine oder besser kommunale Öffentlichkeit gedacht sind. Das ist bisher ein eher seltener Ansatz, um eine Kommunikation zwischen einer Wissenschaft im Entstehen und einer auch nicht wissenschaftlichen Öffentlichkeit herzustellen. Die erste dieser öffentlichen Veranstaltungen, der Auftakt also, fand am 27. April im Haus Dacher Röden statt. Sie titelte mit der Frage, wie verändert sich das Verhältnis von Markt und Staat in Zeiten einer möglichen Deglobalisierung? Über diesen Ansatz habe ich mich mit der Projektkoordinatorin des Kollegs, Madeleine Böhm, unterhalten und habe sie zuerst einmal gefragt, wer diese öffentliche Veranstaltung organisiert hat. Und hier ist Ihre Antwort und das sich daraus ergebende Gespräch.
Das Kolleg hat die Veranstaltung organisiert, weil ich bin die akademische Koordinatorin des Kollegs. Also wir werden eben von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert mit 12 Stipendien, die von der Hans-Böckler-Stiftung vergeben werden. Und meine Stelle, ich habe eine Postdoc-Stelle hier im Projekt, die wird von der Hans-Böckler-Stiftung bezahlt. Und mein Job ist es sozusagen, dieses akademische Begleitprogramm auf die Beine zu stellen. Und dazu gehört eben auch eine Eröffnungsveranstaltung. Und darüber hinaus, es wird regelmäßig diese Veranstaltungen geben. Wir planen gerade im Oktober eine größere Konferenz. Und es gibt immer auch einen öffentlichen Teil. Also es gibt immer auch eine Veranstaltung, die wirklich auch an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Das ist auch durchaus das Ziel. Wir wollen ja in den Kontakt gehen. Wir wollen in den Austausch gehen und das ist dann meine Aufgabe, das zu organisieren.
Ich finde das völlig faszinierend, weil mir solche Veranstaltungen durchaus bekannt sind. Ich habe an verschiedenen Doktorandenseminaren und Kollegs und sowas teilgenommen, aber die fanden immer innerhalb des universitären Raums statt. Dass eine solche Veranstaltung mal für die auch für die Öffentlichkeit gemacht wird, ist mir völlig neu. Was hat das für eine Rolle gespielt?
Das ist total wichtig, einfach weil der Campus dann doch für viele, die aus Erfurt kommen, zu weit weg ist. Und wir hatten eine Zeit lang auch eine sehr intensive Kooperation zum Beispiel mit dem Rathaus. Wir haben oft den Rathausfestsaal gemietet. Ich hatte 2018 zum Beispiel auch mal eine Veranstaltung im Rathausfestsaal gemacht, eben genau auch mit dieser Idee, ich möchte an die Öffentlichkeit rantreten. Und der war heute nicht frei und deswegen sind wir ins Haus Dacher Röden, aber eben genau mit dieser Idee im Hinterkopf, wir möchten gerne Erfurterinnen und Erfurtern auch die Möglichkeit geben und diese Schwelle einfach niedriger machen, hier auch mit zu partizipieren und auch mit ins Gespräch zu kommen. Es geht ja nicht nur darum, sich passiv was anzuhören, sondern es geht auch darum, selber Fragen zu stellen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Sind Sie zufrieden mit der heutigen Veranstaltung?
Ja, ich glaube, was wir geschafft haben, ist zu zeigen, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, mit dem sich alle beschäftigen werden und dass es kein Thema ist, das abgeschlossen ist. Also es gibt kein Fazit und ich glaube, wir haben gezeigt, dass dieser Blumenstrauß an Themen, mit dem wir aber auch dieses Thema bearbeiten können, der ist riesig. Und ich bin insofern sehr, 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 sehr zufrieden mit der Veranstaltung, weil sich auch gezeigt hat, dass wir auch wirklich generelle Fragen mal stellen müssen. Weil es eben nicht nur ein Übergang von Globalisierung zu Deglobalisierung ist, sondern wir eben gar nicht genau wissen, wie wir das am besten beschreiben, was wir gerade sehen. Und deswegen finde ich, das war ziemlich gelungen heute, ja.
Es gab an mehreren Stellen einen Hinweis, dass sich an irgendwelchen entscheidenden Punkten Unternehmen zu langsam bewegt haben, dass sich vielleicht auch Regierungen zu langsam oder nicht bewegt haben. Ist das auch mit ein Motiv, sozusagen schneller die wissenschaftlichen Kenntnisse an handelnde Akteure heranzubringen?
Ja, sicherlich. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass wir durch die Kooperation auch mit den Gewerkschaften vor allen Dingen, also die Hans-Böckler-Stiftung ist ja eine gewerkschaftsnahe Stiftung, dass wir das als Vehikel nutzen wollen und müssen, um näher an den Themen dran zu sein, die gerade politisch wichtig sind. Weil das, glaube ich, schon ein Punkt ist. Ich glaube, diese Erkenntnis, dass bestimmte Entwicklungen zu langsam antizipiert wurden oder dass meinetwegen auch festgehalten wird an veralteten und auch nicht zukunftsträchtigen Technologien zum Beispiel. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie PolitikerInnen nicht bewusst wäre. Es sind ja ganz, ich würde sagen, da geht es um politische Entscheidungen.
Ja, die Kriterien für politische Entscheidungen sind halt andere.
Die Kriterien sind andere, genau. Und die Frage ist natürlich, was kann Wissenschaftler leisten? Und was wir leisten können, ist, diesen Dialog aufzumachen und unsere Forschung zu kommunizieren. Und das ist schon sehr zentral und das haben wir heute hier versucht.
Ich weiß nicht, ob ich das einzige Medium war, was hier heute vertreten ist. Die Medien spielen, wenn sie etwas an die Öffentlichkeit bringen wollen, ja eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Ich würde das jedenfalls gern weiter begleiten. Schönen Dank.
Danke Ihnen. Schön, dass Sie da waren.
Soweit Madeleine Böhm zum Gang des Promotionskollegs an die Erfurter Öffentlichkeit. Die Veranstaltung selbst fand als Podiumsdiskussion statt, an der Liv Ditzinger vom DGB Hessen-Thüringen, Dr. Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Marc Bremer von der IHK Erfurt teilgenommen haben. Ein Eingangsstatement hat Professor Dr. Stefan Schmalz gehalten. Und da die Podiumsdiskussion selbst nicht aufgezeichnet werden konnte, habe ich mit ihm im Anschluss ein Interview zum Thema Globalisierung geführt. Herr Professor Schmalz, Sie hatten eingangs der Diskussion in einer Eingangsbemerkung die historische Entwicklung dieser Auseinandersetzung Globalisierung, Deglobalisierung an die Wand gezeichnet, skizziert. Wenn Sie das für unsere Hörer noch mal kurz zusammenfassen könnten.
Ja, das hat eine längere Geschichte, fängt also nicht erst heute oder gestern an, sondern es ist so, dass es schon eine rege Debatte sowohl in der Wissenschaft, aber auch in der Politik gibt, eigentlich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo es erstmals seit langem sehr starken Einbruch der Weltwirtschaft bzw. des Welthandels gab und einen Rückgang von Investitionen danach auch im Nachgang. Und da fingen so erste Debatten an, wie es mit der Globalisierung weitergeht, im Nachgang vor allem Finanzströme. Das hat sich dann eigentlich nochmal gesteigert, die Diskussion, die dann wieder so ein bisschen verschwunden war. Ungefähr ab dem Brexit und der Wahl der Regierung Trump. Brexit, Großbritannien verlässt die EU und das natürlich als ein Einschnitt für Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, für kulturelle Beziehungen und das zweite, Trump dann die Auseinandersetzung mit China, verhängt Zölle, beginnt ein Handelskrieg letztlich. Also das ist ein weiterer Einschnitt. Was man auch noch heute in den Zahlen sieht, ist einfach die Verknüpfung zwischen USA und China abgenommen haben. Auch unter der Regierung Biden wurde das nicht, will ich mal sagen, zurückgedreht. Hinzu kamen dann auch Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, neue Regulierungen. Es ist heute de facto so, dass bestimmte chinesische Unternehmen gar nicht mehr gut auf den US-Markt kommen. Der nächste große Punkt war die Corona-Krise, die Covid-19-Krise während der Pandemie. Das erinnern sich viele Menschen lebhaft noch dran, dass bestimmte Lieferketten nicht mehr so gut funktioniert haben, hat es an Chips gemangelt, die Autoindustrie hatte Probleme, Lieferketten wurden brüchig. Das ist also ein weiterer Punkt gewesen. Und man kann jetzt sagen, dass jetzt diese ganze Situation mit vermehrten, wirklich kriegerischen Konflikten auch, also Iran und vorher der Krieg Russland-Ukraine, der begonnen hat, plus die Regierung Trump II da nochmal was ganz Neues reinbringt. Man hat jetzt Fragen nach Energiepreise, hat aber auch Fragen nach nochmal Lieferketten und so weiter und so fort, geopolitische Konflikte, die den Handel strukturieren. Also es ist eine längere Geschichte. Und es gab immer verschiedene Positionen, Glas leer, Glas voll. Einige haben gesagt, naja, so schlimm ist es doch gar nicht, das revitalisiert sich doch wieder, schaut es euch an. Nach der Pandemie gingen die Handelsströme wieder nach oben. Andere haben dann gesagt, da gibt es schon eine Veränderung. Und diese Diskussion um Globalisierung und Deglobalisierung, man muss das wahrscheinlich so sehen, da gibt es Bereiche, wo es vielleicht Bildung gibt, das Verhältnis USA-China, wirtschaftlich gibt es da die zwei größten Ökonomien der Welt, gibt es da einmal eine Veränderung im Verhältnis, es gibt aber andere Bereiche, wo die Globalisierung weiter fortschreitet, zum Beispiel der Handel von China mit Afrika oder sowas oder auch das Thema Digitalisierung, wenn man anschaut, in wie viel Zoom oder was auch immer Räumen wir heutzutage sitzen, das war vor 2020, vor der Pandemie überhaupt nicht der Fall.
Wir betrachten das immer mehr so unter einer nationalen Betrachtung, also China, Russland, Deutschland, vielleicht die EU. Ist das denn für die Unternehmen, die da agieren müssen in diesen veränderten Umständen, ist das denn für alle Unternehmen ähnlich?
Ganz banal vorab, es gibt ja globale Indikatoren, da sieht man schon, dass das Globalisierung nicht mehr ungebrochen weitergeht. Anteil des Handels an der Weltwirtschaft, das schießt nicht mehr nach oben, sondern stagniert, ging teilweise runter, selbe mit Investitionen. Also da gibt es eine Veränderung. Bei den Unternehmen ist es, glaube ich, so, dass man, also da spielen Nationalitäten schon eine Rolle. Also ein chinesisches Unternehmen, das jetzt in den USA investieren hat, wird Probleme haben, das zu tun. Umgekehrt, wenn man nach Russland als ein ausländisches Unternehmen, haben sich einige zurückgezogen. Also gibt es schon Veränderungen auf alle Fälle, wo Nationalität eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass es dann schon auch Branchen gibt, wo es verstärkte Veränderungen oder Probleme gibt, wo vielleicht, wenn das jetzt sicherheitsrelevante Sachen sind, der Drive da ist, vielleicht dann doch den Versuch zu machen, Produkte zumindest von freundlich gesinnten Ländern zu kaufen. Denken Sie, da wären wir jetzt doch auch wieder bei Nationalität, denken Sie an diese ganze Debatte um die digitale Infrastruktur, 5G-Netzwerk, Huawei, die lange Debatte, wird das jetzt hier, darf das Unternehmen das machen oder nicht? Umgekehrt gibt es natürlich auch solche Auseinandersetzung bei Zöllen. Also wenn jetzt Zölle steigen, ist dann auch die Frage, lohnt sich das jetzt noch zu exportieren oder investieren wir in das Land, gehen auf den Markt? Also da gibt es sehr unterschiedliche Dynamiken. Für so ein transnationales Unternehmen, das überall präsent ist, stellt das sich vielleicht die Frage anders als jetzt für einen Mittelständler, der dann wirklich überlegen muss, nehme ich das Geld jetzt auf einmal in die Hand, um in die USA zu gehen, weil das ein wichtiger Markt für uns ist, weil als höhere Zölle gibt.
Und es gibt natürlich auch Firmenentwicklungen, die von der Globalisierung oder von dieser Frage völlig unabhängig stattfinden. Also ich nehme mal an, ich weiß es nicht sicher, dass das, was hier mit Zalando passiert in Erfurt, was hier natürlich eine große Debatte ist, dass das mit dem Thema Globalisierung relativ wenig zu tun hat. Oder sehe ich das falsch?
Also ich denke, der Zalando-Fall, der ist natürlich, ja, hat durchaus schon was Skandalträchtiges, finde ich, weil es ja wirklich größere Subventionen gezahlt würden, um das Unternehmen anzusiedeln. Und jetzt wird der Standort quasi geschleift auf Kosten der Beschäftigten. Ich denke, das ist jetzt eher ein Produkt von, das hat jetzt nicht so viel mit Globalisierung zu tun. Die Märkte sind ja eher vor Ort und da wird die Logistik des Unternehmens verändert. Ich glaube, Gießen ist da jetzt ein neuer Standort und da scheint es mir auch schon wirklich drum gegangen zu sein, einfach hier auch einen Standort systematisch zu schließen, wo es eine gewerkschaftliche Organisation, Betriebsrat und sowas gab. Das wollte das Unternehmen nicht und das macht es für mich eigentlich ziemlich skandalös, was da passiert.
Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil sich natürlich anschließt die Frage, ob man als Bürger, der hier einen normalen Arbeitsplatz hat, der vielleicht im Moment nicht gefährdet zu sein scheint, wegen der wirtschaftlichen Entwicklung Sorge machen muss oder nicht.
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil es sehr auf den Sektor ankommt, in dem Sie arbeiten. Es gibt Bereiche, wo es Fachkräfteengpässe, Mangel gibt, noch und nöcher. wenn Sie jetzt teilweise im Gesundheitsbereich und sowas gehen, da steigen die Löhne auch in den letzten Jahren. Es gibt natürlich, wenn Sie jetzt in den letzten Jahren in der Automobilbranche waren oder bei Zulieferern, jahrelang galt das als absolut sicher. Mechatroniker, Ingenieur, selbst mit 50 plus hat niemand gedacht, dass da was passiert. Und jetzt, da die deutsche Autoindustrie teilweise Probleme hat auf Märkten und die einfach auch ihre Strategie ändern, auf Kosten der Beschäftigten, würde ich sagen, da gibt es dann natürlich Anlass zur Sorge, weil es wirklich massive Stellenkürzungen hat. Bei VW 35.000 Beschäftigte sollen da wegfallen. Das ist eine riesige Nummer. Und ich würde jetzt nicht sagen, jeder und jede muss Sorge haben. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt nicht so hoch wie in den 90er Jahren oder sowas. Aber es ist schon eine Veränderung zu vor 2-3 Jahren. Da hat sich was verschoben. Und vielleicht muss da auch die Politik irgendwie stärker drauf achten und was tun.
Ja. Und wie sieht es mit den Kommunalverwaltungen, also hier in Erfurt der Stadtverwaltung aus? Ist das ein Thema?
Da weiß ich jetzt nicht genau, wo Sie mit der Frage hinwollen.
Aber ich will nirgendwo hin. Es geht mir nur darum, die Stadtverwaltung ist hier ja von dem Fall Zalando jetzt mal unabhängig von dem Thema Globalisierung völlig überrascht worden.
Genau.
Sie hätte nichts machen können, weil sie keine Vorstellung davon hatte, was da eventuell passieren würde. Und deswegen ist so die Frage, gibt es Vorsorgemöglichkeiten von Kommunalverwaltungen?
Ja, also ich würde bei dem Zalando-Fall schon sagen, das ist ja eine Form von Ansiedlungs- und Förderungspolitik. Wahrscheinlich muss man einfach im rechtlichen Rahmen Kriterien, stärkere Kriterien machen. Dass, also wenn solche Summen fließen, das sind ja zweistellige Millionensummen gewesen, dass es irgendwie auch eine längere Standortgarantie oder sowas gibt. Also das Binden, Koppeln an Kriterien. Und ja, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also dass es einfach dann auch Auflagen gibt.
Das Thema Globalisierung, Deglobalisierung wird jetzt hier innerhalb des Doktorandenkollegs aufgearbeitet. Ich nehme an von verschiedenen Doktorarbeiten, die in dem Bereich entstehen werden. Das ist grundsätzlich ja eine interessante Entwicklung, die eventuell auch für die Politik Hilfestellungen bringen kann, die sie im Moment nicht hat, oder?
Ich finde das auf alle Fälle sehr gut und also sehr spannend, aber bin da selber nur ein Zaungast, weil ich ja kein Betreuer in dem Kolleg bin, sondern in der Nachbaruni in Jena bin, bin mit den Kolleginnen hier sehr gut befreundet und werde sicherlich das gespannt beobachten, aber bin selber jetzt nicht so stark involviert. Deswegen glaube ich, bin ich die falsche Person, da was zu sagen.
Danke für das Gespräch, Herr Professor Schmalz.
Gerne.